Wir wollen zusammen beten. Wir danken, lieber Vater, dass wir dir nahen dürfen. Nahen in deinem teuren und geliebten Sohn, dem Christus Gottes. Wir danken dir, dass du dich uns nahen willst, in deinem guten Heiligen Geist. Wir neigen uns vor dir, wir geben dir die Ehre. Schenk es uns, dass wir alle das jetzt tun dürfen, was wir auch gesungen haben, wohl dem, der einzig schaut auf Jakobs Gott und Heil. Und danke, lieber Herr, dass in diesem Blicken auf dich Heil und Rettung für jeden ist, der sich also zu dir hinwendet. Nimm uns jetzt hinein in deinen Gottesfrieden. Nimm uns hinein in das Geborgensein in dir. Gib jedem Einzelnen von uns innere Stille, um hören zu können auf dich, dein Wort und was du jedem Einzelnen sagen willst. Segne unseren lieben Bruder, lass deine gute Hand segnen und bewahrend auf ihm sein und schenke du ihm deine Worte. Amen.
Amen.
Im Reigen des Dienstes der vielen Brüder dürfen wir heute nun unseren lieben Bruder Eberhard Weber hören.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Eine Einleitung ist kurz, ein Vortrag ist lang. Ich möchte mit ein paar Vorbemerkungen beginnen. Habe ja gestern Abend schon laut gesagt, das Thema, das ich habe, schließt sich an das Generalthema dieser Konferenz, Modelle auf Christus. Und ich möchte heute Morgen ein Zeugnis geben über Elisa als Modell auf Christus. Und wenn jemand behaupten würde, Elisa sei mein Lieblingsprophet, würde ich noch nicht mal Nein sagen. Ich habe mich einmal einer Predigt verstiegen zu sagen, dass er der größte Prophet sei. Da hat mich aber, wurde ich nachher korrigiert mit Recht, denn der größte war Johannes der Täufer und nicht Elisa. Und der Prophet, der das Leiden Christi besonders unter Gesetz darstellt, ist größer als der, der seine Herrlichkeit darstellt. Und deshalb sind die Sonntagsschulgeschichten schon richtig mit Elia und Mose und anderen Propheten. So, aber was mich heute Morgen auch bewegt an diesem Vormittag, ist, was viele Brüder mit mir und ich mit ihnen glauben und hoffen und erwarten, dass Christus bald wiederkommt. Und da geht es einfach darum, um die Zubereitung und die Vollendung der Gemeinde, und das ist mir seit einigen Jahren ein ganz großes Anliegen. Da und dort Mangel ausgleichen, was uns noch fehlt, ist ein Thema. Auch lehrmäßig da und dort das ausgleichen, was noch fehlt. Ein Beispiel dafür, und spätestens wenn man an der Elisa-Auslegung sitzt, dann kommt dieser Mangel einem über einen. Israel und die verschiedenen Heilskörperschaften Israels, da wissen wir viel zu wenig. Israel ist nicht ein monolithischer Block Braut, sondern da gibt es eine ganze Fülle von Gruppen und Heilskörperschaften. Oder was kommt nach der Entrückung? Wie geht das weiter? Ich ziehe auch, wie andere Brüder, die Entrückung immer ein bisschen weiter vor. Was kommt nach uns? Welches Evangelium? Was wird der Dienst der Braut sein, der Dienst der Jüngergemeinde, ihre Aufgabe? Wir müssen immer wieder ein bisschen über den Zaun blicken. Es reicht ja einfach nicht, und deshalb sind wir auch hier, uns in das Schneckenhaus der Gnade zurückzuziehen. Hauptsache, mir reicht's und Gott hat mir Gnade gegeben. Das ist einfach ein bisschen zu wenig. Es ist mir auch wichtig und bedeutsam geworden, der Himmel lebt. Der Himmel, so hat man oft den Eindruck, das ist so eine ferne Sache. Da wird gelobt und gepriesen, vielleicht auch ein bisschen eine müde Angelegenheit, wo viel geschlafen wird, aber sonst tut sich dort nicht viel. Das stimmt alles gar nicht. Der Himmel lebt, der Christus als der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist Gott, ist dort und viele, viele andere Dinge mehr. Die Elisa-Auslegung bringt uns da ein bisschen in diese Richtung hinein. Elisa war der Prophet der Wunder. Ich habe ungefähr 21 Wunder gezählt beim Propheten Elisa. Diese Zählung beansprucht keine Vollständigkeit. Wenn man da noch ein bisschen bohrt und schaut und auslegt, kommt vielleicht das eine oder andere noch dazu. Zu den Propheten muss auch noch gesagt werden, dass sie alle auf irgendeine Weise Christus darstellen. Offenbarung 19, Vers 11. Der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Auch unser prophetischer Geist, den wir haben, gibt das Zeugnis Jesu weiter. Und so stellen sie alle, ob wir das erkennen oder weniger gut erkennen, eine Seite Christi dar. Da gibt es nun ein paar Ausnahmen. Da gibt es solche, die stellen Gott den Vater dar. Andere, wie zum Beispiel Henoch, mehr die Gemeinde oder auch Jonathan, der Partner des David. Und es ist mir aufgefallen und auch wichtig geworden, dass viele Darsteller Christi im Alten Testament sowohl den Vater als auch den Sohn darstellen können. Ich nenne das ganz einfach einmal Vater-Sohn-Beziehungen. Beispiel, Abraham ist ein Darsteller Gottes des Vaters, Isaak ein Darsteller des Sohnes. Isaak ist aber der Vater Jakobs, da wird dann Isaak, sehr versteckt sicherlich, ein Darsteller wieder Gottes. Oder Jakob als Vater Josefs wird wieder ein Darsteller Gottes. Oder bei David können wir das auch sehen, David der Sohn Isais, David aber der Vater Salomos. Oder einen anderen bekannten, Jona. Sein Vater ist genannt, er heißt Amittai, und das ist einfach die Wahrheit. Oder dann Adam. Adam, ein Bild Gottes. Sein Sohn ist der Ben-Adam, von dem wir gehört haben, der Menschensohn. Und Jesus selbst wieder, der erste Adam von Fleisch, Jesus, der zweite oder letzte Adam, Adam nach dem Geist. Und so ist Elisas Vater auch genannt. Er ist der Sohn Schaphats. Schaphat heißt Richter. Der Sohn des Richters. Und alles Gericht hat der Vater dem Sohn gegeben nach Johannes 5. So, nun wollen wir hineinsteigen in das Thema des Propheten Elisa. Elisa heißt zu Deutsch, der Herr oder Gott rettet. Elisha, El Gott und Yasha retten. Solche Propheten gibt es noch mehr mit diesem Namen. Jesaja, Jehova rettet. Yasha vorne, dann hinten, ja, Jehova rettet. Oder Josua, Jehoshua, Jehova rettet. Oder einfach Hosea, Hosea, der Retter. Der Retter durch Gericht. Gericht ist notwendig zur Rettung und zur Zurechtbringung. Das erleben wir alle ja auch in unserem Leben. Doch nun steige ich ein in die Elisa-Geschichte und zur Erklärung fange ich, wie landläufig bekannt, mit dem Schwersten an, oder das ist landläufig bekannt, das Schwerste, 2. Könige 4. Vielleicht 2. Könige 2. 2. Könige 2. Vers 23 und 24. Ich möchte noch hinzufügen, über Elisa kann man herrliche Predigten halten. Das ist schön. Da werden die Wasser gesund. Da berührt ein Toter die Gebeine des Elisa im Grab, dann steht er auf. Das ist herrlich, da habe ich schon drüber gepredigt in der Kirche oder in unserer Kirchengemeinde. Aber wenn man dann einsteigt, dann werden die Dinge etwas anders. Wenn man dann die prophetischen Linien herausziehen will, dann merkt man auf einfach, da steckt noch viel, viel mehr dahinter als eine wichtige und schöne Sonntagspredigt. 2. Könige 2, Vers 23 und 24. Und Elisa und er ging von dannen hinauf nach Bethel, und als er auf dem Wege hinaufging, da kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen Jehovas. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Das ist zunächst etwas für Moralisten. 42 Kinder. Wie kann Gott ein Gott der Liebe sein und lässt zwei Bären kommen und 42 Kinder töten? Zu manchen muss man sagen, ihr Heuchler, gehen Sie einmal mit einer Missionsschule und 42 Zöglingen nach Teheran und Karachi und fluchen Sie mit dem Propheten des Islam, dem Mohammed, und dann frage ich Sie, was passiert dann? Aber wenn man den lebendigen Gott flucht, da passiert nichts. Wir sind durch 2000 Jahre Gnadenzeit verwöhnt. Wir meinen, wir könnten mit dem Göttlichen umgehen wie mit dem Menschlichen. Und das stimmt nicht. Nach der Entrückung, nach der Gnadenzeit, wird Gott dieses Bild konsequent umdrehen. Und dann wird er als der Richter auftreten und sein Amt und seine Macht der Hoheit öffentlich sichtbar zeigen und antreten. Das Buch der Offenbarung und die Gerichte laufen nach der Entrückung. Und wie gesagt, Jesus wird dann sein Richteramt ausüben. Wie heißt nun der Spott? Komm herauf, Kahlkopf. Komm herauf, Kahlkopf. Da lesen wir jetzt das Gegenstück, um Ihnen zu erklären, was mit diesem Kahlkopf gemeint ist. Und ich lese jetzt 2. Könige 1, Vers 7 und 8. Da sagte er zu ihnen: Was war das für ein Mann, der euch entgegen heraufkam und diese Worte zu euch redete? Den Vorspann kann ich weglassen. Es geht jetzt um diese Sache hier. Und sie sprachen zu ihm: Ein Mann in härenem Gewande und an seinen Lenden gegürtet mit einem Gürtel, einem ledernen Gürtel. Und er sprach: Es ist Elia, der Tisbiter. Elia ist ja bekanntlich der Vorgänger des Elisa. Wenn wir nun, und diese Übersetzung ist da genommen in Anlehnung auch an das Erscheinungsbild Johannes des Täufers, denn wir kennen ja alle die Geschichte, dass er in einem Kamelhaarmantel umherging und er kam ja im Geiste und in der Kraft des Elia. Aber wenn man in den Urtext hineingeht, dann steht es dort ein bisschen anders. Da steht nämlich nichts von einem Mantel. Da steht nur: Der Mann, der Baal, der Herr des Haares, der Ich, Baal, Sear, der Mann, der Herr, der Baal, das kennen wir ja alle, der Herr, der Besitzer des Haares. Und da haben wir einen Gegensatz. Elia war ein Mann von üppigem, freiem Haarwuchs, und der Elisa, sein Nachfolger, war ein Mann, schlicht und ergreifend ein Kahlkopf, ohne Haar, mit einer Glatze. Das sind gewaltige Gegensätze. Und was bedeutet das nun? Wo kennen wir eine Geschichte im Alten Testament, wo man freien Haarwuchs, ein Herr des Haares ist? Das sind sie nachher. Das ist der Nazirer in 4. Mose 6, der Abgesonderte für Gott und total unter das Gesetz gestellt. Auch Jesus hatte sicherlich einen guten, sage ich einmal, Haarwuchs, aber er war kein Nazirer, denn er trank Wein, was der Nazirer nicht tun durfte. Was bedeutet das nun? Elia, das haben unsere Brüder schon gesagt, konsequent unter das Gesetz gestellt und Darsteller des Messias unter Gesetz. Elisa, der Kahlkopf, da dürfen wir bei Paulus fragen. Und er sagt uns Paulus, ein Mann trägt kurzes Haar oder wie im Falle des Elisa eben kein Haar, eine Glatze. Ich werde das noch weiter ausführen, bleibe nicht dabei stehen. Und damit haben wir schon einen Hinweis darauf, dass Elisa ein Bild auf den erhöhten Christus ist. Und wir werden nachher seine Geschichte nachvollziehen und werden das dann sehr deutlich und noch besser erkennen. Und wir haben eine solche Parallele noch einmal. Mose, der Darsteller des Messias unter Gesetz, durfte nicht ins gelobte Land. Hat auch noch viele andere Züge, Mose natürlich. Josua, ähnlicher Name wie Elisa, bringt das Volk durch den Jordan ins verheißene Land, in die Herrlichkeit. Noch ein Satz zur Kahlheit, um Ihnen das zu verdeutlichen. Der Ort des Todes Jesu hieß Golgatha. Die aramäische Übersetzung, wie es in unserer Bibel steht, heißt Schädelstätte, der Ort des Hauptes, des Kopfes. Auf die hebräische Wurzel Gal oder Gala zurückgeführt, heißt das Abwälzung wie Gilgal. Dort auf Golgatha, der Schädelstätte, wurde unsere Sünde abgewälzt. Griechisch heißt Schädel Granion, und das steht dann dort auch im Griechischen. Der Kopf heißt griechisch Kephale, ein etwas anderes Wort. Aber dort an der Schädelstätte starb das Haupt und wurde nun in ein totales Gericht dort geführt. Und dort, wo man zum Schädel wird, dort wird man kahl gemacht. Und das heißt im Hebräischen und in der alttestamentlichen Sichtweise, kahl werden heißt, das Gericht geht über jemand. Er müht sich, er wird gerichtet, er fürchtet sich. Und dort auf Golgatha ging über unser Haupt Jesus Christus das ganze Gericht Gottes, und dort wurde er nun kahl gemacht. Elisa ist das Bild auf den erhöhten Christus, der auf Golgatha kahl gemacht wurde. Kahl noch einmal bedeutet Gericht Gottes, das über ihn gegangen ist. Wer das nachvollziehen will mit der Kahlheit, der möge Jeremia 47, Vers 5 lesen, Hesekiel 7, Vers 18. Das müssen nicht immer nur Bezüge auf Israel gewesen sein jetzt. Oder Hesekiel 27, 31, Hesekiel 29, 18 und andere. Es gibt leider in der Elberfelder Übersetzung auch das Wort der kahle Berg. Dort steht allerdings nicht dieses Wort für kahl werden. Wir wollen nun von dieser Sicht aus einmal den Elisa betrachten, und ich gebe ehrlicherweise zu, das durchzuhalten in der Auslegung, dass Elisa der erhöhte Christus ist, das ist nicht einfach. So, und nun haben wir Elisa vor uns als den erhöhten Christus. Und da kommen nun die Jungen und verspotten ihn. Und dann kommen die zwei Bären, und dann töten sie die 42 Kinder. Wer sind diese kleinen Knaben oder kleinen Jünglinge, wie man auch übersetzen kann? Gegenstück, wir lesen 1. Johannes 4, Vers 4, Kindlein, es ist die letzte Stunde und der Antichrist kommt, da spricht Johannes auch von den Kindlein. Oder, am Ende unserer Zeit werden später kommen, Judas 18, wehe ihnen, lästern, was sie nicht kennen, Judas 10, wie unvernünftige Tiere, Judas 10. Kinder des Zornes, Kinder des Zornes, davon spricht Paulus und sagt zu uns, seid Unmündige in der Bosheit und jene kleinen Knaben waren Unmündige im Guten. Und deshalb ist für mich jenes Geschehen dort ein Geschehen, wo in der Endzeit die Spötter wie unvernünftige Tiere den erhöhten Christus und seine Gemeinde verspotten als Spötter der Endzeit. Und dann schickt Gott zwei Bären und wir kennen aus Daniel 2 die Geschichte von den Tieren und da ist eines der Tiere der Endzeit auch der Bär, der zerreißt. Es sind die zwei Seiten der Endzeit, die in den zwei Bären dargestellt werden und die 42 Kinder sind die 42 Monate über der Drangsal über Jakob. Und diese Sache wird bestätigt durch einen anderen Vorgang noch in der Drangsal über Jakob, Jeremia 30, Vers 7, in der Erwählungsgeschichte des Elisa in 1. Könige 19, Vers 17. Sagt Elia zu Elisa. Hazael, der König von Syrien, wer durch den nicht getötet wird, den tötet Jehu. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den tötet Elisa. Und es gibt eine Geschichte von Jehu in 2. Könige 10, Vers 14, dass die Brüder des Königs Ahasja aus Juda ihre Vettern in Samaria besuchen wollen. Und da schnappt sie Jehu und tötet von ihnen 42 und lässt keinen davon übrig. Auch das gehört zur Elisa-Geschichte. Es geht um das Gericht Gottes an den Sündern Israels zur Zeit des Endes. Die Heiligen oder der verspottet wird, ist Jesus in seinen Heiligen, die dort auf der Erde dann sind und leiden. Und sie sagen zu ihm, komm herauf, werde uns gleich, opfere, komm herauf in unser Götzenheiligtum. Und erinnern wir uns an 2. Korinther 6, Vers 15, was hat Jesus mit Belial zu tun? Und da flucht ihnen Elisa im Namen des Herrn, er macht sie leicht, Kalal, er macht sie leicht. Und dann werden sie frei zum Gericht, wie einst bei Belsazar, gewogen und zu leicht erfunden. Ich habe das schon gesagt, wiederhole das noch einmal. Die Zeit Elisas umfasst die Zeit von der Auferstehung Jesu bis ins tausendjährige Reich hinein. Wir können das heute Morgen gar nicht alles schaffen. Ich komme gar nicht so weit, wie ich wollte wahrscheinlich. Aber es ist eine hochinteressante Sache, die dort berichtet wird. Und nur mit Mühe öffnet sich oft die Schrift. Es ist mir manches Mal so gegangen, wie Elisa bei der Sunamitin, der Herr hat es meinem Auge verborgen und dann ist man immer froh, wenn man hinschreiben darf und auf einmal entdeckt man, das ist die Lösung des Geheimnisses. So, machen wir weiter. Und gehen jetzt in die Erwählungsgeschichte hinein. Dieses Geschehen mit den zwei Bären war das dritte Wunder nach meiner Zählung. Und gehen jetzt in die Erwählungsgeschichte zurück. Und dort in der Erwählungsgeschichte, 1. Könige 19, da kommt Elisa, und wir folgen nun etwas den Weg des Elisa. Da kommt Elia zu dem fliegenden Elisa. Das will ich selber das einmal aufschlagen, damit ich Ihnen auch das Richtige gesagt habe. Manchmal schreibe ich die Bibelstellen gar nicht mehr hin. Doch, das ist es schon. Du sollst dann, ja, ab Vers 19. Und er ging von dannen und fand Elisa, den Sohn Safats. Das ist dann ab Vers 19. Da legt Elia den Mantel auf den Elisa. Elia legt seinen Mantel auf den Elisa. Und dieser Mantel, werden das gleich sehen, ist die Herrlichkeit Jesu unter Gesetz. Und dann steht in 2. Korinther 3, Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Gesetzes wird für eine kleine Zeit, hier müssen zwei Personen das Gleiche darstellen miteinander, weil die Bibel eben, wenn nachher Elia gen Himmel fährt, muss sie mit Elisa weitermachen, obwohl das alles in einer Person Jesu zusammenläuft. Die Bibel muss das Geschehen nun für kurze Zeit in zwei Personen darstellen. Der dort gewählte Ausdruck für Mantel ist Aderet. Das kommt von Adar, Herrlichkeit, oder Eder, Herrlichkeit. Da kennen wir, ich bringe hier ein paar Beispiele dafür, für Mäntel und für ein Aussehen, ein härenes Aussehen. Da ist Achan in Josua 7 und er hat unter seinem Zelt oder in seinem Zelt einen Aderet, einen Mantel aus Sinja versteckt. Der Mantel ist ein Haarmantel. Und Johannes der Täufer trug ihn aus Kamelhaar. Es steht dort nicht, welches Haar. Aber das ist das Bild des Lastenträgers. Das Kamel, der Sünde des unreinen Tieres, das trug Jesu zum Schluss. Die ganze Sünde der Welt. Und dann kam, und dann gibt es ein Wort, Zacharja 13, Vers 4, der Mantel der falschen Propheten, das gleiche Wort. Auch diesen härenen Mantel der falschen Propheten trägt zum Schluss Jesus am Kreuz, indem man ihn bezichtigte, er sei mit Belial im Bunde. Und dann kam Esau heraus aus dem Mutterleibe jener Darsteller Satans wie ein härener Mantel. Und da hängt Jesus zum Schluss am Kreuz, angetan mit der Sünde der Hure Babylons, tragend zur Sünde geworden die Schuld Satans und tragend den Geruch des falschen Propheten in den Augen der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Welch eine Verwandlung! Der Herr der Herrlichkeit verwandelt sein Aussehen in Haut und Haar und reckt das Antlitz des gefallenen und sündigen Menschen zur Sünde gemacht. Und deshalb betet Jesus in Johannes 17, Vers 5: Und nun verherrliche du mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir selbst hatte, ehe die Welt war. Das kann ich verstehen, welch ein Sehnen des Gottessohnes, dass er doch vom Vater wieder verherrlicht wird. Und dann gehen die beiden miteinander über den Jordan. Und wir wissen, dass alles oder alle von dem Dienst unserer Brüder Jordan, die Grenze zum Totenreich, der Jordan, der Todesfluss, der Jordan, der die Sünde mitnimmt hinab ins Meer, wo es am tiefsten ist. Das ist ein sehr schönes Wort, Micha 7, Vers 19. Er nimmt meine Sünde mit oder hat meine Sünde mitgenommen ins Meer, wo es am tiefsten ist. Und er trägt im Bilde gesprochen jenen Mantel der Herrlichkeit unter Gesetz. Und nun wissen wir aus Galater 2, Vers 19, dass Christus durchs Gesetz dem Gesetz gestorben ist. Und diesen Weg stellen die beiden nun dar, Elisa und Elia. Und dann geht Elisa hinüber ins Totenreich, jenseits des Jordan. Dann wird immer wieder darüber gerätselt, ich führe das nachher weiter, wird darüber gerätselt in der Bitte, gib mir deinen Geist, das Zwiefache deines Geistes. Dort steht schlicht und ergreifend zwei. Gib mir zwei deines Geistes. Ich sehe das einfach so, nicht diese doppelte Erstlingsgabe, sondern Israel hat für seine Schmach, wird für seine Schmach das Doppelte erhalten. Und so hat nach meiner Meinung Elisa den doppelten Geist des Elia bekommen. Ich streite darüber nicht, weil das eine Auslegungsfrage ist. Aber ich möchte das nicht verheimlichen, dass ich es so sehe. 2. Könige 2, Vers 12. Dann gehen die beiden, oder sind die beiden jenseits des Jordans, oder des Jordan, und wir wissen alle, dass man nach dem Tode nicht mehr dem Gesetz unterliegt. Auch Jesus nicht. Römer 6, Vers 9 und 7, Vers 1. Wir kennen ja sicherlich die Stellen oder können sie nachlesen. Und das ist nun der Zeitpunkt, wo Elia den Elisa verlässt. Im Bilde heißt das, das Gesetz herrscht nicht mehr über ihn und Elia geht. Und als Elia den Himmel fuhr, ruft er, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Ich sehe darin, auch wenn andere anderer Meinung sein mögen, dass hier der Vater den Geist Jesu entgegennimmt. Mein Vater, oder Vater, ich befehle in deine Hände meinen Geist. Und dann steht Elisa alleine da. Und was tut er noch? Da zerreißt Elisa seine eigenen Kleider in zwei Stücke. Und wenn wir die 200 biblische Symbole von Adolf Heller lesen, dann steht drin, Kleider heißt Leiblichkeit. Und der Tempel zerriss, der Vorhang natürlich, im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben nach unten. Elisa vollzieht das nach, sein gebrochenes Fleisch, seine Leiblichkeit. Er zerreißt es in zwei Stücke. Jesus ist gestorben. Da fiel der Mantel des Elia herab, und das heißt jetzt so viel, er hat nur noch die Gerechtigkeit unter Gesetz. Jesus, der einzig Sündlose, der nicht wegen des Gesetzes hätte sterben müssen, er stirbt durch das Gesetz. Was er jetzt in den Händen hält, sein Pfand sozusagen, ist seine Gerechtigkeit unter Gesetz. Bildlich gesprochen, mit dieser Gerechtigkeit unter Gesetz stellt er sich nun vor die Mächte, obwohl leidend, stellt er sich nun vor die Mächte und sagt, ihr habt mich unrechtmäßig eingeschlossen und hat mich unrechtmäßig in Besitz genommen. Und wir kennen die Schreie des Sohnes zum Vater, Psalm 88, dort aus der Tiefe heraus nach Psalm 22. Und der Vater hört sein Gebet und hört sein Schreien. Und der Vater handelt. Und nun dürfen wir aufschlagen miteinander, Psalm 18. Es ist dort der Vers 20 nach der Elberfelder Zählung. Luther zählt ja ein bisschen anders. Und es steht dasselbe ja nochmals im 2. Samuel 22. Dort der Vers 20. Er vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit. Das ist der Auferstehungspsalm Jesu. Ich liebe diesen Psalm über alles. Der Auferstehungspsalm Jesu. Der Herr vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit und nach der Reinheit meiner Hände erstattete er mir später, denn er führte mich heraus ins Weite, weil er Lust an mir hatte. Wenn man nun den Psalm 18 an anderen Stellen noch liest, dann wissen wir, wie der Vater handelte. Da greift er ein, die Bitten der Berge wurden gesehen und das Meer und was alles dort in den Versen vorher steht. Er greift hinein und holt den Sohn heraus aus dem Totenreich. Aber wie steht es dort oder wie ist die Geschichte dort? Da wickelt er seinen Mantel, den Mantel des Elia zusammen und schlägt auf das Wasser. Das ist dann der Moment, wo der Vater handelt und sagt, ich kann Ihnen das jetzt nicht auslegen, das ist aber zu schön, ich muss es trotzdem sagen, dass was dort steht, Afhu, ja, er, die Ausleger streiten sich noch ein bisschen über die Übersetzung, ja, er, ja, der Herr, ja, in diesem Fall der Vater, er handelt. Der Vater griff ein und führte ihn heraus ins Weite, führte ihn heraus aus dem Totenreich. Soweit nun die Erwählungsgeschichte und die erste Geschichte des Elisa. Aber jetzt sind wir erst, es ist 10:45, ich habe noch ein bisschen Zeit, jetzt sind wir erst bei der Auferstehung gelandet. Jetzt muss ich Ihnen wenigstens noch ein bisschen was erzählen über das, was anschließend kommt. Das zweite Wunder, die Wasser von Jericho. Üblicherweise, ich tue das auch da und dort, legt man Jericho als diesen Kosmos aus. Der Mond, Jericho, Jerach, der Mond, die Herrschaft des Mondes über diesen Kosmos, über diese sichtbare Schöpfung. Und wir wissen auch aus Josua 7 und aus 1. Könige 16, Vers 34, wer Jericho wieder aufbaut, um den Preis seines Erstgeborenen legt er den Grund. Seines Letztgeborenen setzt er die Tore ein, so erfüllt in 1. Könige 16, Vers 34. Auch hier Chiel, der lebendige Gott auf Deutsch, mit Abiram dem Ersten und Segub dem Letzten. Aber hier in diesem Zusammenhang, und das ist nun eben das Problem, möchte ich mal sagen, der Elisa-Auslegung kann ich gar nicht so auslegen, weil nämlich der Kosmos überhaupt noch nicht reingemacht worden ist. Und da ist mir etwas aufgefallen, wenn man nun diese Sache etwas tiefer betrachtet, dann entdeckt man, dass ja Jericho auch der Duftort oder die Duftstadt heißen kann, nämlich von Reach, Geruch, Duft. Und das hängt auch wieder zusammen mit Ruach, Geist. Reach, Ruach, die zwei Wörter hängen miteinander zusammen. Und dann heißt das, Jericho ist die Stadt des Wohlgeruchs, aber auch der Düfte, der Geistbewegung und der Geistesmacht. Und wenn ich nun Hohelied 1, Vers 3 lese, am Tisch des Königs gab meine Narde ihren Duft, dann merke ich auf einmal, dass da noch andere Dinge mitschwingen. Und wenn ich weiterlese, dass wir ein Wohlgeruch Christi sind und versetzt in die Himmelswelten, dann kommen mir nochmals andere Gedanken. Und wenn ich weiterlese, dass Jericho auch die Palmenstadt ist, dann überlege ich mir nochmal etwas. Die Stelle mit Palmenstadt, es kommt viermal vor, nenne ich Ihnen, für die, die es gerne nachlesen möchten. 5. Mose 34, Vers 3. Richter 1, Vers 16, Richter 3, Vers 13 und 2. Chroniker 28, Vers 15. Die Zahlwörter zu betrachten, wäre ein Kapitel für sich, eine wunderschöne Sache, verkneife ich mir heute Morgen. Und damit, und Jericho ist die Palmenstadt. In Offenbarung 7, Vers 9, und 13 bis 17 tragen die Märtyrer des Endes oben, in der oberen Welt, Palmen in ihren Händen. Und der Gerechte sprost wie der Palmbaum. Und auch im Tempel waren ja an den Wänden Palmen angebracht. Ein Modell von der oberen Herrlichkeit. Die Gerechten der Endzeit, die gerechten Märtyrer der Endzeit leben in der oberen Welt. Und damit ist für mich Jericho in diesem Zusammenhang die Stadt der Gerechten und des Friedens. Ganz pauschal gesagt, Jericho ist die obere Welt. Ist die obere Welt, wo die zurechtgebrachten Gerechten leben, der Ort des himmlischen Friedens, wo die wohnen, die Frieden gefunden haben. Es ist die Welt, wo die Erlösten wohnen. Es ist das unerschütterliche Reich, das Reich Gottes im Himmel, über das Jesus herrscht und regiert und wo er nach Lukas 19, Vers 12 ein Reich für sich empfangen sollte. Um dieses Reich geht es hier. Die obere Welt besteht nicht nur aus Zion und Jerusalem. Es gibt dort noch viel mehr. Heute ist Israel auch nicht nur bestehend aus Jerusalem und dem Tempelberg. Es ist ein ganzes, kleines, aber es ist ein ganzes Reich für sich. So ist auch oben eine obere Welt, da gehört das obere Jerusalem, das neue Jerusalem dazu, das obere Zion. Und diese obere Welt nun entsündigt Jesus. Diese oberen Wasser, wie man auch sagen könnte. Und das ist bitter notwendig. Denn alles, was durch den Fall Satans im Himmel oben berührt worden ist, muss entzündigt werden. Und alle himmlischen Mächte und Geschöpfe müssen gereinigt werden und entsündigt werden. Und wir kennen doch alle jene Stelle, Hiob 4, Vers 15 und Hiob 15, Vers 15, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen und seinen Boden legt der Irrtum zur Last. Und um diesen Vorgang geht es. Zweifellos, Jesus ist zuerst mit seinem Blut in das obere Heiligtum hineingegangen. Ganz eindeutig, Hebräer 9. Aber danach erst ist er zum Vater gegangen. Und in diesem Hinaufgehen in den Himmel selbst zum Vater, so vermute ich, hat beim Durchschreiten der Himmel, hat er die obere Welt entsündigt. Zunächst geht es nur um die Quelle Jerichos. Es werden die Quellen entsündigt und diese füllen dann die ganze obere Welt mit ihrem frischen Wasser. Was ist das nun mit dem Salz? Es heißt ja eine neue Schale mit Salz. Die neue Schale ist seine neue Leiblichkeit. Aber was geschieht beim Vorgang des Salzes? Das Opfer wird mit Salz abgerieben, lesen wir in den Opfergesetzen. Und Jesus wiederholt das. Und als Jesus hinabging ins Totenreich, ging er bildlich gesprochen hinab ins Salzmeer. Salz bedeutet Abstreifen der Sünde. Das Ablegen im Meer, wo es am tiefsten ist, der Sünde, das geschieht bildlich gesprochen durch das Salz. Dort, wo Jesus mit seiner vollen Herrlichkeit hinkommt, dort geschieht dieser Salzvorgang, den Markus 9, Vers 49, Feuer und Salz sind identisch und gehören zusammen. Und dann steht in 2. Könige 3, Vers 31, ich habe diese Wasser gesund gemacht, es wird weder Tod noch Unfehlbarkeit mehr daraus entstehen. Weder Gesetz wird mehr von oben kommen, noch wird irgendein gefallenes Geschöpf dort seinen Ungeist und sein Unwesen mehr treiben dürfen. Dort, wo Jesus die Entsündigung durchgeführt hat. Vielleicht geschieht die Entsündigung in Etappen. Mag sein, ich weiß es nicht, ich lasse das offen. Aber Jesus tut heute da oben etwas ganz Besonderes. Auch in diesem Entsündigungsvorgang, dass kein Fehlbares mehr da oben ist. Er sagt den Jüngern, ich gehe hin, euch eine Wohnung, eine Stätte zu bereiten. Er bereitet da oben heute die Stätten und Wohnungen der Heiligen Israels. Er bereitet die Gemächer der Braut. Er rüstet die Gnadenorte für die Märtyrer zu. Und er lässt noch für eine gewisse Zeit das Gesetz gelten, vor allem im tausendjährigen Reich. Auch das Gesetz ist in seiner Hand schon heilig, gerecht und gut geworden. Und es dient ihm jetzt als Zuchtmeister auf Christus hin, auch in den kommenden Jahren, wo es noch laufen wird. Und dann wird da oben ein neuer Salzbund geschlossen. Das sind ja Worte aus der Heiligen Schrift. Salzbund. Der alte Salzbund war das Abreiben der Opfer und das Hingehen lassen der Sünden für eine gewisse Zeit, bis Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber der neue Salzbund mit dem Salz der Entsündigung, das Jesus hinaufbrachte, wird der neue Salzbund, der neue Bund geschlossen. Wisset ihr nicht, 2. Chronika 13, Vers 5, dass Jehova, der Gott Israels, das Königtum über Israel dem David gegeben hat, ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund, der Entsündigung durch das Blut und die Salz- und Feuerkraft Jesu Christi. Und mit dem Bund Davids ist nach Jesaja 55, Vers 3 verbunden die gewissen Gnaden Davids, auch ein Gnadenbund. Dann wird es ein Bund, der neue Bund, ein Bund des Friedens. In unseren Kreisen, ich sage das mal so pauschal, wird viel zu wenig, mit Ausnahme von Nehemia, über die Zeit im zweiten Tempel oder nach der Rückkehr aus Babylon gesprochen. Das ist kein Vorwurf oder Kritik, nicht im geringsten. Wir haben einfach uns anderen Themen oder diese Themen nicht so intensiv bearbeitet. Und da steht nun beim Esra. Das ist mir so ein wunderbarer Mann, der Esra, der von Babylon kommt. in Israel wieder neu siedelt. Und da gibt ihnen der König alle möglichen Dinge mit für den Tempel zum Bauen. Und da steht drin, Esra 7, Vers 22, steht drin, Salz ohne Maß, ohne Aufschreiben. Entzündungskraft des Blutes Jesu und der Herrlichkeit Jesu ohne Maß. Und wir, da heißt es, habet keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr strafet sie. Das Salz in uns, Markus 9, habet Salz in euch. Eure Rede sei allezeit in Gnade. Bringe ich nicht so gut fertig, ab und zu, in Gnade mit Salz gewürzt, so richtig gewürzt, das bringen wir besser fertig, mit Salz gewürzt, das heißt, dass unsere Rede entsündigungsfähig ist, dass dort, wo wir sprechen, ein Wort kommt, das dem anderen hilft, schlicht gesagt mit seinen Problemen fertig werden, oder mit seinen Sünden. Das ist eine notvolle Sache. Es fällt mir leichter, über das Wetter und über die Krankheiten zu reden. Aber eine Rede in Gnade, mit Salz gewürzt, entzündigungsfähig, das ist schon schwieriger. Ich habe diese Wasser gesund gemacht. Die oberen Wasser, dass nichts Böses mehr kommt. Ich hoffe, dass auch Gott unsere Wasser, unser Innenleben gesund gemacht hat. Und dann geht, und es geht wieder ein Stückchen weiter, Elisa zum Berge Karmel. Karmel auf Deutsch, der Wannenberg Gottes. Und nun dürfen sie Jesaja 5, oder durften sie Jesaja 5 aufschlagen? Das ist das obere Israel, das obere Reich, jetzt dargestellt am Karmel. Er ist hinaufgegangen, um ein Reich für sich in Empfang zu nehmen, wo die Pflanzung Gottes einmal in der Herrlichkeit sein wird. Ich möchte hier noch hinzufügen, ein Wort aus dem Hebräerbrief, das ist mir heute Morgen schon durch den Kopf gegangen, ich habe das nicht mehr aufgeschrieben. Nicht den Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, sondern dem Samen Abrahams. Das sind diese Dinge, wo die Pflanzung vorbereitet wird für den Samen Abrahams in der oberen Welt. Und dann wird sie zu einer Pflanzung seines Ergötzens. Und dann geht er nach Samaria. Und Samaria heißt auf Deutsch Schamar, bewahren. Dann wird er der Wächter, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter bestellt. Hesekiel 33, Vers 7. Obwohl dort ein etwas anderes Wort steht, gibt es natürlich noch andere Stellen, wo dieses Wächteramt auch zum Ausdruck kommt. Psalm 121, dort haben wir das Schamar dann. Dein Wächter, dein Hüter schläft und schlummert nicht. Und dieses Amt hat er heute inne, dargestellt durch diesen Begriff Samaria. Und dann einen Schlenker in die ganz moderne Zeit. Als jetzt der Golfkrieg war, hatte ich meine Freunde aus Israel ab und zu am Telefon und habe ihnen gesagt, ach, jetzt beruhigt euch. Ihr habt doch einen Ministerpräsidenten, der heißt Shamir. Und Shamir wird abgeleitet von Shamar, bewahren, bewachen. Vielleicht sind wir schon so weit, dass Gott einen Shamir nach Israel schickt, um zu zeigen, ich wache über euch. Wenn Sie nun das Lexikon aufschlagen, dann werden Sie in der Scharnier natürlich auch Dornstrauch, Dornbusch finden, vielleicht
meinte, er hieße so, aber es bleibt dabei, die Wurzel, der Stamm ist Shamar. Und das heißt bewahren und bewachen. Es ist 11 Uhr und ich gehe schon einige Zeit mit mir um, ob ich Ihnen als letztes heute Morgen noch zumuten darf, das Öl im Krug. 2. Könige 4, Vers 1. Ich habe mich, weil es sehr schwer ist, habe mich lange gefragt, kann ich es nicht. Ich habe es schon draufgeschrieben, wenn Gott es rüberbringt, dann tue ich es. Aber es scheint mir aus seelsorgerlichen Gründen wichtig zu sein. Ich gehe nicht ganz durch mein Manuskript durch, sondern ich erzähle das vielleicht etwas. Da ist eine Frau von den Söhnen der Propheten, und der Mann ist gestorben. Und dann rennt sie zu Elisa, dem Propheten, und sagt, mein Mann fürchtete Gott. Und jetzt kommt der Schuldherr und will meine beiden Knaben nehmen. Und dann fragt er, was hast du im Hause? Der Elisa fragt. Und dann sagt sie, deine Magd, ein interessantes Wort auch im Hebräischen, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder Hebräisch mache, ich werde es nicht erklären, deine Magd hat nur eine Salbung Öl. Ein Krug steht im Hebräischen, Elberfelder Übersetzung und Fußnote, eine Salbung Öl. Dann sagt er, hole, geh und hole Gefäße von deinen Nachbarn und schließe dich ein. Hol viele. Nicht wenige steht dort. Hol nicht wenige. Schließt sich ein und die Söhne reichen ihr die Gefäße. Und wie das letzte Gefäß voll war, steht das Öl. Und ich wollte dazu lesen Matthäus 18. Nicht identische Geschichte, ab Vers 21, aber eine hilfreich vergleichbare Geschichte. Da ist ein Mann, ein Knecht, der schuldet dem Schuldherrn, dem König, dem Herrn 10.000 Talente. Er kommt und kann nicht bezahlen. Der Herr erlässt ihm die Schuld. Dann geht er hinaus und wirkt seinen Mitknecht, weil er ihm 50 Rappen, hätte ich beinahe gesagt, schuldet und sagt, bezahle. Er sagt, ich kann jetzt nicht. Dann lässt er ihn in den Schuldturm werfen. Die anderen Knechte sehen es. Der Herr zieht die Vergebung zurück und übergibt ihn den Folterknechten oder Peinigern, wie es richtig heißt. Er kommt nicht heraus, bis er alles bezahlt hat. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Knecht kommt nie heraus. Und da fragt man sich, wie ist das möglich angesichts eines Golgatha, dass noch solche Sätze von Jesus selbst in der Bibel stehen. Und dann steht noch dabei, wenn ihr auch lieblos seid, nachdem ihr Liebe erfahren habt, dann geschieht euch dasselbe. Ich habe auf mein Manuskript geschrieben, wenn ich Engländer wäre, würde ich jetzt sagen, don't fear, Elisa is here. Fürchte dich nicht, Elisa ist da. Und da gibt es eine weitere Frage. Wir haben doch gehört und wissen das, dass Öl Geist ist. Und um das geht es auch hier. Und dann ist die weitere Frage, das soll nun das Öl, das die Frau in die Gefäße bekommen hat, verkauft werden. Sagen Sie mir bitte einmal, an wen verkauft man denn den Heiligen Geist? Und wie macht man denn das? Auch jene Gräme, Matthäus 25. Geh zu den Gräben und kauf dir Öl in die Lampen. Haben Sie je gehört und gelesen in der Bibel, dass Sie Geist kaufen können? Und wenn sie es verkauft hat, was hat sie dafür bekommen und von wem hat sie es bekommen und wem hat sie den Geist gegeben? Normalerweise kauft man gegen Silber, Kesef, Cash. Ein Bild auf Erlösung und Seele, so nebenbei gesagt. Ja, aber wie soll das zugehen? Der Herr handelt. Die Engel wollen Zugriff nehmen. Das ist die Zeit der Abrechnung, die erstmögliche Abrechnung nach der ersten Auferstehung zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Und da kommen die Engel an und schleppen alle Sünder an, die unter Gesetz gesündigt haben. Auch wenn sie ihren Herrn liebten, sie haben es nicht geschafft, sündlos unter Gesetz zu leben. Und wir blicken hier in das ganze Sünden-Erbsen-Zähler-Geschäft der Engel hinein. Die aufrechnen eins gegen den anderen und möglichst die Söhne noch nehmen, irgendeine Heilskörperschaft aus Israel, die ich versuchen kann zu deuten, aber jetzt lasse ich das einfach weg. Auf andere wollen die auch noch Zugriff nehmen, nachdem sie die Sündenschuld, die sie hier hochgerechnet haben, nicht von dem, der gesündigt hat, selbst bekommen, nämlich die zwei Söhne. Und wie gesagt, der Herr beantwortet das so, dass er der Frau Gefäße geben lässt und da soll sie das Öl verkaufen, sprich den Heiligen Geist. Und da hat mir Gott, ich darf das einfach auch einmal so sagen, mich auf zwei Bibelstellen hingewiesen. Und ich lese Ihnen das jetzt vor. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis, hier geht es um ein Geheimnis, das Geheimnis der Gottseligkeit, dieser, steht nicht Gott, dieser, Jesus, ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und noch ein leichter eingängliches Wort, 1. Korinther 6, Vers 11, zweiter Teil des Verses. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesu und in dem Geiste unseres Gottes. Und da habe ich drüber geschrieben. Der Geist der Rechtfertigung. Der Geist ist der rechtfertigt. Und sehen Sie, jetzt legt diese Frau in das Gefäß, sprich das Leib, auch den Leib auch dieses Mannes, den Geist hinein, den sie bekommen hat. Und es ist der Geist der Rechtfertigung. Und dort, wo der Geist der Rechtfertigung ist, gibt es keine Macht der Welt mehr, die auch nur sagen könnte, dieser Mann, diese Seele gehört mir. Weil dieser Geist der Rechtfertigung sagt, für mich ist das Opfer und die Bezahlung auf Golgatha geschehen. Ich weiß, dass jetzt das eine schwierige Abhandlung ist, aber es ist eine notwendige Abhandlung. Weil alle nämlich die Angst haben, dort im Schuldturm liegen zu müssen, hier und heute eine Antwort bekommen, dass wenn der Geist der Rechtfertigung in sie hineingelegt wird, sie leben können. Und da muss man dazu sagen, da ist ja noch das Weib da, da ist ja noch die Braut Israels da, die diese Sache macht. Dann gibt Gott ihr den Geist der Rechtfertigung. Und nun frage ich mich, sie verkauft das. Was ist das für ein Vorgang? Ich würde sagen, das ist ein atypischer Verkaufsvorgang, kein typischer Verkaufsvorgang. Für einen Kauf bekommt man Silber, Geld. Und jetzt im Bilde ist das die Seele, die Erlösung. Und jetzt legt sie den Geist in das Gefäß hinein. Das muss sie erst holen, das muss sie aufwecken, irgendwo in der Erde, so steht es geschrieben. Und dann legt sie den Geist hinein und bekommt dafür die Seele aus der Hand derer, die die Seele gefangen halten. Und damit ist ein atypischer Verkaufsvorgang abgeschlossen. Geist rein, Seele heraus. Und es bleibt alles in dem Gefäß eines neu werdenden Leibes. So macht das Gott. Und so holt er seine Heiligen, die unter Gesetz leiden, die aber gern ins tausendjährige Reich hineingehabt hätte, heraus, indem er die Frau schickt, die Braut. Und das Erkennungszeichen der Braut ist die Salbungöl, deshalb habe ich das erwähnt. Maria salbt die Füße Jesu. Meine Narde gibt ihren Duft und dergleichen Dinge mehr. Und ihr? Wenn wir heute jenen Geist der Rechtfertigung in uns tragen, dann gibt es keine Macht der Welt, die auch sagen könnte, dieser Mensch oder diese Seele gehört noch mir, weil wir sagen können, das ist der Geist der Rechtfertigung, der in mir lebt. Das Blut Jesu hat mich frei gemacht von aller Sünde. Und auch ein Tod und ein Gefängniswärter, und der immer noch existieren mag, muss einfach sagen, jawohl, die Schuld ist längst bezahlt, und mit diesem Zeugnis des Geistes der Rechtfertigung habe ich kein Anrecht mehr. Aber sie muss erst wecken. Und das ist der Vorgang, der wichtig ist. Gott weiß, die Braut weiß, wer jetzt dran ist. Und da können Sie jetzt Römer 8 lesen. Wir haben es in diesen Tagen erlebt. Römer 8, die Belegstelle. Das Gesetz des Geistes des neuen Lebens wird in mir ein Gesetz des Lebens. Der Geist aber ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Der Geist lebt. Wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Freiheit vom Tod, Freiheit vom Gesetz, Freiheit von den Mächten. Es gibt, und das jetzt sehr ernst, nur eine Forderung. Jeglicher Rückfall in das Gesetz ist tödlich. Und das hat dieser Mann erlebt. Er hat wieder gemacht, Auge um Auge, um Zahn, dort in Matthäus 18. Und ist aus der Gnade gefallen. Und da wird erst wieder ein Feuersee wahrscheinlich herausgerettet werden, wenn die Braut und der Geist drüben kommen. Und dann kommt der gleiche Vorgang nochmals. Und wird auch der Geist der Rechtfertigung hineingelegt. Und niemand kann mehr halten. Fallen Sie nicht zurück in Gesetz, Galater 5, Vers 4, der ist aus der Gnade, der ist aus Christus gefallen. Meine Werke nützen vor Gott nichts. Gerechtfertigt im Geist, durch das Blut Jesu und den Glauben selbstverständlich, das gehört ja alles mit dazu. Aber gerechtfertigt im Geist ist niemand in der Lage, mich und uns aus der Liebe Gottes zu nehmen. Noch ein Satz zu den Nachbarn und dann schließe ich gleich darauf. Die Nachbarn sind die Nachbarn Israels, die Nachbarn der Braut. Einmal wird in der Schrift ein Nachbar Israels mit Namen erwähnt. Und das ist in Hesekiel 26, nein, in Hesekiel 16, Vers 26. Ägypten. Das waren schon mal die Nachbarn da unten. Und dort haben sie ihre Gefäße beim Auszug geholt. Ägypten, ein Bild auf das Totenreich. Hole nicht wenige, jetzt wird das endzeitlich. Hole nicht wenige Gefäße. Und dann fühlen die Braut dort im Feuersee, wo immer die Toten sein mögen, und legt in die vielen Gefäße den Geist der Rechtfertigung hinein. Und so wird einer nach dem anderen aus den Toten und Gerichtsräumen herausgeholt. Das Weib und der Geist. Ich schließe mit Johannes 21. Petri, Petri Fischzug. 153 Fische werden herausgeholt. 153 ist 9 mal 17. 17 ist unter anderem die Zahl der Erlösung, des Ziels der Neuwertung, aber auch der Erlösung. und 9 ist die Frucht des Geistes, den Geist, den die Braut dort hineingelegt hat, bekommt Frucht in allen, die aus den Totenräumen herauskommen, durch den Geist der Rechtfertigung und die Erlösung durch das Blut Jesu Christi von Golgatha erleben, um mit Atonul zu sprechen, durch den 154. Fisch. Gott segne uns. Herr Jesus, du Schöpfer Himmels und der Erden, und Herr Jesus, du Vollender alles dessen, was dir der Vater aufgetragen hat, habe du Dank, dass das Blut von Golgatha alles gesühnt hat nach dem Willen des Vaters. Ja, überströmend, überströmend. Und wir dürfen daran teilhaben. Wir wissen, du kommst bald, und wir reden es immer wieder und sagen es immer wieder, du kommst bald, Herr Jesus. Du hast es uns ins Herz hineingelegt. Da gib du, dass wir uns zubereiten lassen für deinen großen Tag der Erlösung. Immer wieder muss ich sagen, nimm mir und uns, was noch hält und was uns quält, und gib uns, was noch fehlt, auf den Tag der Erlösung. Wir danken dir für deine Treue und danken dir, dass du durch deinen Geist, durch vielfältige Kanäle, durch deine Gemeinde, durch deine Boten, durch deine Braut, durch dein Weib Israel, alles neu machst, auch den Letzten herausholst, die vielen, und sie rechtfertigst, bis auch der letzte Feind abgetan sein wird, und das ist der Tod. So preisen wir dich ob deiner Gnade und Güte und danken dir für deine Treue. Jede Verheißung wird erfüllt. Dafür, Herr Jesus, bist du der Garant. Wir danken dir, Vater, im Namen Jesu, und beten dich an. Amen. Amen.